Schön wär's ja. Wir treffen uns da oben noch mal wieder. Das wär schön. Aber das weiß kein Mensch. Der Rainer ist ja nur verbrannt. Das ist ja nichts weiter, nur die Seele. Das Seelische hat ihn kaputt gemacht, wie es mich auch kaputt macht. Ich hab's nicht fassen können, dass der vor mir stirbt. Ich 98 und der 63. Und ich muss ihn überleben, nicht zu fassen. Das ist eine Tragödie. Ich habe an Gott geglaubt. Aber nach all den Fehlschlägen, die ich gehabt habe, kann ich nicht mehr dran glauben. Es kann ja kein Gott das zulassen, was ich alles durchgemacht habe. Und wie er jetzt so verfallen ist, da in dem Milieu. Oh nein, 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 wie kann das bloß sein? Unser schöner Junge. Schlimmer kann es gar nicht kommen. Nehmen Sie mal bitte ab, oder?
Bleib was im Haus gedacht.
Wer ist da? Drücken Sie mal auf den Knopf.
Rainer aus der Märchensiedlung. Drei Leben eines Beamten.
Sie sind aber nicht verwandt mit Frau Bastenhorst, ne?
Nein. Ich war ein Freund von Ihrem verstorbenen Sohn.
Ach so, ja.
So ist das. Hilde ist natürlich mächtig durcheinander geschüttelt worden durch den Tod ihres Sohnes.
Na klar.
Feature von Paula Schneider.
Das eine war sein offizielles Leben, das andere war sein privates Leben.
Genau.
Und dann kam noch ein drittes Leben, das war sein geheimes Leben. Der hatte drei Leben.
Seit Rainer plötzlich gestorben ist, sind Hildes Haare ohne Locken. Bei allem Kummer, wie ein ganzes Jahrhundert, sieht sie nicht aus. Eher wie eine würdige Großmutter aus dem Märchen. Mit weißem Haar und schlichtem Trauerkleid. Mit nackten Ellenbogen und kleinen Augen. Ein fast noch straffes Gesicht und Misstrauen ums Kinn. Wenn sie doch lächelt, wird es warm. Geboren noch vor dem Ersten Weltkrieg. 98 Jahre. Und kein Krankenbett, kein Sauerstoffgerät. Die Beine machen es nicht mehr gut, aber ein Rollstuhl steht auch nicht im Flur. Sie bleibt eben zu Hause, sitzt auf der rechten Sofaecke und ist traurig.
Frau Bastenhorst ist ja ganz allein, die hat ja keinen einzigen Angehörigen mehr.
Ja, das ist das, ja.
Nicht? Die Hinter zwischen Himmel und Erde hat nicht einen einzigen, der sich um sie kümmert.
Ja.
Per Gesetz.
Ja, ist klar.
Wenn trotzdem jemand Hilde besucht, einer wie Bruder, Rainers Freund und Bestatter, dann geht sie zum Balkon, um zu winken. Ihr im Blick unten Bäcker und Friseur, ein Häuschen mit Spitzdach, ein paar Birken. Daneben Wohnhäuser, sechsgeschossig, zehngeschossig. Das Zentrum des autobahnnahen Jenfeld.
Da kam ich hierher, da war dies alles noch Natur, war nichts bebaut, ländlich war es hier. Und das war so schön und etwas weiter rauf, da waren die Kasernen, da waren die Soldaten. Am Wochenende wurde gefeiert, getanzt.
Ein Dreivierteljahrhundert lebt Hilde an dieser östlichen, gern gemiedenen Kante von Hamburg. Hier kam Rainer zur Welt. Als der Krieg vorbei war, als die Familie ausgebombt war, der Mann in russischer Gefangenschaft.
Da kriegten wir eine Parzelle, da in der Märchensiedlung.
Die Märchensiedlung.
Schneewittchenweg. Rotkäppchenweg.
Ein Gegenbild zur wild geflickten, ausgebombten Stadt.
Geißleinweg, Aladdinweg, Wunschring.
Sträßchen wurden in die Wiesen geschnitten. Bauland umzäunt.
Sterntaler Straße.
Für Spitzdach-Idylle statt Trümmerlandschaft.
Silberberg.
Ich hätte gerne zwei Kinder gehabt. Ein Kind ist ein Sorgenkind. Aber die Zeit war zu schlecht. Und denn in dem Alter noch, ich war ja schon 35. Als Rainer geboren wurde. Man hätte es ja nicht ändern können. Und dann hätten die ihnen noch gesagt, warum setzen sie denn Kinder in die Welt, wenn sie es nicht können? Das hätte man zu hören gekriegt.
Also alles Glück in den einen.
Bärenhäuter Weg, Aschenputtelstraße. So wächst er hinter den Hecken.
Wie er sein Zimmer da oben hatte, da war er sehr, sehr eigen. Dann kamen mein Cousin und Cousine von Mannesseite aus, die kamen dann zum Besuch mit ihren Kindern. Und dann ist er stolz nach oben gegangen und hat in sein Zimmer vorgeführt. Dann sagten die Kinder so abfällig, oh, der ordentliche Junge, hatte er seine Stifte alle nach der Reihe hingelegt, war alles schick. Aber nachher wurde auch schon gleichgültiger. Das war auf der Bismarck. Da sind wir nach Cuxhaven gefahren.
Rainers Vater, skeptisch, mit Blick zur Kamera. Mutter Hilde, die niemanden anschaut. Rainer grinend, mit roten Wangen, in Schwarz-Weiß.
Damals war schon was Großes, wenn man nach Cuxhaven fuhr.
Wollen Sie meinen?
Frag doch. Haben Sie einen Korkenzieher?
Nee, den
hier ist den einer.
Wo?
In der Schieblade. Andere, links. Ja.
Rainer am Schiffsschornstein. Rainer bis zu den Knien in einer einsamen Nordsee. Rainer stets in Bildmitte. Hellhaarig, weißes, rundes Gesicht. Mit langen Gliedern, kurzen Hosen und einem zu großen Leib.
Da war er pummelig, ja. Das war mein großer Kummer. Ob man ihn falsch ernährt hat, wissen Sie, ist ja nun in einem Zeitpunkt geboren, 47. Er war ein Flaschenkind, musste ihn mit der Flasche ernähren. Und da hat man dann gedacht, kriegt vielleicht zu wenig, lieber ein bisschen mehr füttern. Und so hat man ihn vielleicht überfüttert.
Rainer und der vorsichtig lächelnde Vater. Der Krieg vorbei, das flache Land vor Hamburg. Es war ja nicht viel los. Musste man sich zu Hause die Zeit vertreiben. Sagt manchmal der Junge aus Jux, Vati, soll ich dir die Haare waschen? Na, es tut nicht nötig, aber wenn du willst. Hat der Vater die Haare gewaschen. Richtig gerubbelt. Eiskaltes Wasser genommen. Und beide haben sich kaputt gelacht nachher.
Schade, ich sehe die gar nicht, die Bilder, wo ich Märchen vorlese, wo ich mit denen auf Reisen bin.
Unter dem nächsten Spinnenpapier im Album, Hilde mit Mantel und halber Brille. Ihr Blick sagt, Herr Lehrer Granz, der Rainer schafft das nicht, so ruhig wie der ist.
Verschlossen? Naja, ich trage mein Herz ja auch nicht auf der Zunge, nicht? Manches verbeißt man sich ja auch nicht, was man lieber nicht sagt. Frech war er nicht. Er stand dann lieber auf und ging rauf in sein Zimmer, wenn ihm was nicht passte. Aber er hat kaum widersprochen, wenn ich ihm was sagte. Stillschweigend raufgegangen.
Nee, weil er seine Mutter kannte. Die kannte er sehr genau.
Als wenn ich solch Drachen wäre.
Ja, ich...
Bin ich solch Drachen? In der Schule hat sein Lehrer erkannt, dass er sehr musikalisch war. Der Volksschullehrer hatte ihm die Blockflöte schmackhaft gemacht. Da hat er dann erst solche kleine gehabt und die wurden nachher immer größer, immer größer. Zuletzt hatte er eine, die war wie so eine Pfeife. Der Pfeifenkopf, der war fast auf dem Boden. Und damit er üben konnte, musste er morgens mit seinem Klassenlehrer eine Stunde eher kommen. Wie für uns war es ja eine große Ehre, dass der Lehrer sich das zugemutet hat, nicht? Ich habe gesagt, er muss erst mal sein Abi schaffen, ehe er diesen Musikkram weitermacht. Und dann haben sie gesagt, ja, aber Flötenunterricht, da muss er beibleiben, sonst werden die Finger steif und dann geht nachher auch nichts. Ja, nun musste er beides machen. Aber er hat's gemacht und hat's geschafft. Die haben sich hundertprozentig auf ihn verlassen. Und das hat uns wieder so stolz gemacht und uns Rückgrat gegeben. Er machte, er war auch willig, er hat auch alles gemacht. So viel Vertrauen hat er ausgeströmt, der Reinhold. Ach, das war immer schön. Die Zeit, das war meine schönste Zeit. Mein Mann und ich, wir haben uns eine Flasche Wein aufgemacht und getrunken. Und er sagte, ach, da hätte ich auch mal Appetit drauf. Da war er aber schon 16. Ja, willst du ein Glas? Ja, aber ich möchte es mit raufnehmen. Wir hatten so einen kleinen Krug und den hat er sich abgefüllt. Ist nach oben gegangen in sein Zimmer und wir haben uns den Rest geteilt, mein Mann und ich.
Als er genug gewachsen ist hinter den Hecken, verschwinden die kurzen Hosen. Kopf und Leib sind nicht mehr zu schwer. Rainer, jetzt schlanker Abiturient, bewirbt sich beim Staatsorchester Hamburg. Der Boden unter den Füßen muss fest sein, so war die Erziehung. Aber in Profiorchestern ist für ihn kein Platz. Also absolviert Rainer eine Ausbildung an der Fachhochschule für Recht und Verwaltung. Etwas Stabiles, fern von Musik. Monate später, ein heller modischer Bart wächst über dem Mund, da geht er los und mietet am anderen Ende der Stadt die erste Wohnung, die er sich ansieht.
Da geht er los und stolpert schon.
Es war nicht sehr lange, dann ist er mit Maria zusammengezogen. 3 Jahre habe ich wohl bei ihm reingemacht.
Mit 25 dann die zweite Wohnung, gemeinsam mit Maria.
Er fing an beim Gericht und sie fing das Studium an. Sie wollte Lehrerin werden, Studienrätin wollte sie werden, nicht? Denn auf einmal sagt er, wir ziehen zusammen. Nun war er der behütete Knabe von zu Hause. Er war doch nie weg von mir. Und jetzt auf einmal wollte er ausziehen und mit der zusammenziehen. Also wenn das meine Tochter gewesen wäre, hätte ich nicht zugelassen.
Maria, nicht aus der Märchensiedlung und doch eine Fee.
Ihr Vater, der hat ihn ja so bekommen. Göttert. Also nein, als wäre es sein Sohn.
Aber diese Fee zaubert anders als Mutter Hilde und Rainer und auch ihre eigenen wohlhabenden Eltern sich das wünschen.
Die durften das gar nicht wissen, was da vorgefallen war. Das haben die gar nicht erfahren.
Nebenher Lust hat sie, in den Armen eines Arztes.
Aber für ihn war das maßvoll. Das ist ja klar. Er geht zur Arbeit, um ihr das Studium zu ermöglichen. Und sie betrügt ihn. Da hat er sich zurückgezogen und ist denn in diese Clique, in diese Gesellschaft da reingeraten. Ich habe immer schon Angst gehabt, wenn er bloß nicht abrutscht in dieses St. Pauli-Milieu. Wenn er da bloß nicht abrutscht. Ich war so froh, dass er so gut eingeschlagen hat, dass er so gelernt hat. Für ihn gab es nur Lernen, Lernen, Lernen. Was wäre aus ihm geworden? Sollte so kommen, wie es kommt.
Es muss also kommen, dass Rainer schweren Herzens Maria verlässt. Und es kommt so, dass der Vater stirbt. Rainer ist 30. Und das Leben hat spätestens jetzt einen Riss.
ein faltenloser Anzug.
Der Berufsweg verläuft geradlinig. Rainer zieht in die Hamburger Innenstadt. Er hat den ersten richtigen Beamtenanzug an. Rechtspfleger ist er jetzt.
Beamter auf Zeit, oder wie nannten sie das? Da musste er 3 Jahre lernen.
Rechtspfleger sind Fachjuristen im gehobenen Justizdienst. Bei ihren Entscheidungen sind sie nur ihrem Gewissen und dem Gesetz unterworfen. Sie repräsentieren neben den Richtern das unabhängige Gericht. Bei den dem Rechtspfleger übertragenen Aufgaben handelt es sich um ehemals richterliche Geschäfte im Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Zwangsvollstreckung. Dies umfasst Aufgaben des Betreuungs- und Familiengerichts, Testamentseröffnungen oder Todeserklärungsverfahren, ebenso Zwangsräumungen von Wohnungen.
Dann stieg er auf als Inspektor. Dann wurde er Oberinspektor. Und dann wurde er Amtmann. Und dann Oberamtmann. Und so ging es dann weiter.
Rainers Schreibtisch steht im Zivilgericht am grünen Sievekingplatz. Das Gebäude thront wie eine Schlossanlage am Ende des historischen Wallparks. Im Nachbarbüro sitzt der Kollege Lädke.
Da ist bei vielen noch gut in Erinnerung diese Liebenswürdigkeit, die Höflichkeit der alten Schule, wie man sich vielleicht auch ganz früher so diesen korrekten, disziplinierten, ordentlichen Beamten so vorgestellt hat.
Er war nicht arrogant oder so, er war einfach ein kultivierter Mensch. Wie es wirklich ungewöhnlich ist, so im Beamtenkreisen. Eigentlich sind alle ein bisschen schlichter.
Kollege Lindenau. Rechtspfleger in Pension.
Das war im Grunde genommen sprechbühnenreif, wie er sich ausdrückte. So wie er das betonte. Vielleicht lag das ja daran, dass er Künstler war.
Er machte damals Zwangsvollstreckung.
Am Ende des Flurs Kollege Ritter.
Was uns auffiel, war, dass er so ein bisschen anders war. Zum Beispiel seine Angewohnheit, mit einem Tablett, mit einer Teekanne über den Flur zu gehen. Üblicherweise läuft man hier mit einem ekligen, angeschlagenen Kaffeebecher. Dann wusste man auch, dass er Querflöte spielt. Und damit war er schon mal in der Schublade irgendwie besonders. Und er hatte einen gewissen feinen Humor. Ich hatte mal ein sehr kompliziertes Verfahren. So, und irgendwann starb dann der Betreute, um den es ging. Und damit war das Verfahren erledigt. Und dann erschien ich bei ihm und sagte, so, wir brauchen uns jetzt darüber keine Gedanken mehr zu machen, der ist gestorben. Und dann lächelte er so ganz fein vor sich hin und sagte leise, oh, das ist aber praktisch.
So, das Ganze mal ganz gemütlich, ganz langsam, bitte schön, nochmal links.
Nur ein paar Schritte ist der Dom, der Hamburger Quartalsrummel, vom Justizforum entfernt. Und nur ein paar Schritte sind es zur kurzen Ecke.
Da darf ja heute noch geraucht werden in der Kneipe. Und da sitzen dann die Leute schon nachmittags um 2 und trinken da ihr Bierchen und würfeln. Und
am eigenen Spiegelbild im Schaufenster des Bestattungsunternehmers unten im Haus vorbei. Dann nach links. Und schon stehen die Füße in der offenen Tür. Zu Hause wartet niemand.
Wie will er mit den Leuten dort überhaupt geredet haben? Fanden die denn nicht so seine Art ein bisschen überkantiert oder so? Ich kann ihn mir auch gar nicht vorstellen, da unten in der Kneipe, muss ich ehrlich sagen. Da passt er gar nicht rein.
Moin.
Moin, moin.
Moin, moin. Halt die Klappe. Ist das klar?
Er kam jeden Morgen hier runter zum Frühstück. Hat seine Brötchen mitgebracht und dann hat er hier seinen Tee oder Kaffee mal getrunken.
Guckte so ein bisschen. Er hatte auch so einen Tränensäcke. Ging wie alle rundlich ein bisschen watschelig. War ja auch nicht richtig dick. Nein, also er war so ein bisschen Wohlstandsbeck, hat er schon angesetzt. Er hatte ja auch jede Bewegung gescheut.
Hat ja selber nicht gekocht.
Nee, gekocht hat er nie. Eben. Der ist immer essen gegangen. Der ist
ja.
Ein besseres Wohnzimmer hat er nicht als die Kneipe. Michi, der halbe Paraguayer, oder der große, ruhige Rüdiger, oder Gila, die Barfrau, haben dort immer offene Ohren. Oder ein großes Maul für Witze. Und Psychologie.
Die Lehrer sind ja mitunter sind ja auch nur Menschen, ne? Mitunter ziemliche Arschlöcher. Und die haben gesagt, also so, ach ja, dein Vater ist Elektriker. Also so zwischen Rechtsanwalt, Ärzte, was weiß ich, so Architekten. Da hat er sein Leben lang unter gelitten. Das hat mir einer gesagt.
Die Kneipe ist großmütig. Sie weist niemanden ab. Am Nebentisch trinkt eine alte Dame mit zerbrechlich dünnen Nasenflügeln ihren Korn im Früchtetee.
Ach Mensch, Rainer, irgendwie fehlt er mir. Das ist schade, dass er nicht mehr da ist. Nie aggressiv. Und er hätte manchmal aggressiv sein müssen.
So wie die Mutter wollte immer, dass er was wehrt.
Ja, hat er ja auch geleistet.
Geschafft.
Die hat ihn nie Mensch werden lassen, nie immer erwachsen. Nee, nee. Ja.
Vielleicht hat sie ihn auch noch gar nicht aufgeklärt.
Ja. Nee, das kannst du. Der hat die gedacht, hat nicht den Mut gehabt.
Hat gedacht, das Ding ist nur zum Pinkeln da. Ja, so kann das wohl sein. Ja.
Das Gräbes, zwei Ecken weiter. Die Luft ist nicht ganz so verräuchert, das Holz nicht ganz so abgewetzt. Rainers Sonntagswohnzimmer.
Ich habe den Brötchen drüben gekauft beim Bäcker, zu Hause das Ei gekocht und dann hat er hier gefrühstückt. Wir haben geklönt und es war eben so, er hat sich drauf gefreut, ich habe mich drauf gefreut. Ja, schade, dass er nicht mehr ist. Ne?
Ja.
Ja, so ist das Leben. Dann hat er über seine Mutti gesprochen. Einmal hat er mir erzählt, oh, sie will kein Hörgerät haben, das ist aber auch vielleicht schon 2 Jahre her. Aber Mutti braucht jetzt ein Hörgerät, sagt er. Ja, ne? Und dann irgendwann sagt er, jetzt hat sie endlich ein Hörgerät. Wir brauchen nicht mehr so schreien, wenn ich sie anrufe.
Er hatte auch sein Telefon laut und ich mein Telefon laut. Das klappte.
Der Rainer hatte eine leise Stimme, aber trotzdem was zu sagen. So war das.
6:30 und dann haben wir 10 Minuten gesprochen und nur was so war und wünschte mir einen guten Tag. Und jedenfalls war ich zufrieden und glücklich, wenn wir das Gespräch hinter uns hatten. Aber wir haben uns gesprochen. Ich wusste, er ist im Dienst und es ging alles gut. Das ging ja über 30 Jahre so, wo wir jeden Tag telefonierten, jeden Tag, jeden Tag.
Mit der Flöte in die Welt.
Afrika irgendwo und wenn er irgendwie Möglichkeit hatte anzurufen, dann hat er es getan.
Mit dem Juristenorchester geht Rainer auf Tournee.
Dann hat er von unterwegs aus Kairo, oder wo sie nur gerade Pause machten oder umsteigen mussten mit dem Flugzeug, denn die waren ja so in der Walachei manchmal, dass man da überhaupt hinfindet.
Manchmal hat ein Jurist eines der Konzerte auf CD gebrannt. Und mehr Rainer wird man nirgends mehr hören.
Seine Flöte war verpackt in einem kitzelkleinen Körperchen. nachdem sie ein bisschen geputzt und gewinnen wird mit einem sanften Tuch, dann blinkt sie in der Sonne und dann hat er sie gestreichelt.
Ich habe die Zeit erlebt, wo sie ihn umworben haben.
Ja.
Er hatte sich ja lange gesträubt mit Justizorganisationen. Das habe ich
aber
alles
das hängt
erzählt.
Natürlich auch wieder mit seiner Schüchternheit zu tun.
Dass er sich wehrte und sagte, das sind ja alles Dilettanten und das schadet meinem Ruf, wenn ich damit spiele. Ne?
Nie zu Gesicht bekommt Rainers Stammkneipe die Harfenistin, die ihm monatelang bewundernde Blicke schenkt, durch ihre 50 Seiten hindurch. Wie gern sehen die Eltern der Harfenistin draußen in Blankenese ihre Tochter mit einem Mann wie Rainer. Sie laden beide ans Elbufer ein. Die Harfenistin ist hingerissen. Rainer müsste nur zugreifen. Aber dem unauffälligen Rechtspfleger ist die Stillschwärmende an der Harfe zu bieder. Zu wenig glamourös.
Dann hat er auch eine, die auch immer mit ihm zum Theater gegangen ist. Haben wir nie gesehen.
An Rainer nagt die Sehnsucht nach Leben und hört nicht auf.
Von Liebe gebissen.
So, das eine war das offizielle Leben, das war kein Geheimnis. Das andere war sein privates Leben, das hat er in der Kneipe verbracht, das war auch kein Geheimnis. Und das andere Leben war das Ding mit seiner Martina und mit seinen sonstigen Gedanken. Daraus hat er ein großes Geheimnis gemacht. Der hatte drei Leben. Also der Rainer war in sich eine zerrissene Persönlichkeit. Dann ist der Rainer reingerutscht in die andere Welt.
Leider.
Und das war sein Verhängnis.
Meins auch.
Ja.
Meins auch.
Was würden Sie einem Gast nicht zeigen? Antworten die meisten, die Reeperbahn mittags um eins.
Alle drei Monate stopft sich Rainer in seinem Büro die Pfeife und tippt Artikel für das Blättchen des Hamburgischen Mieterschutzvereins. Nur über die Märchensiedlung schreibt er nie.
In den 60er Jahren begann die Zeit von Erwin Ross, dem Rubens von der Reeperbahn. Zum Beispiel hat er den Eingang der Kneipe zur Ritze gestaltet. Gespreizte Frauenbeine, durch die man hineingeht. Kiezwirt Hanne Kleine, ein ehemaliger Boxer, betreibt im Keller einen Trainingsclub.
Seit 20 Jahren verbringt Rainer sein Leben nach Feierabend in der Neustädter Kneipenwelt. Dort trifft er die eine aus dem flirrenden Nachbarviertel. Eine mit allen Wassern gewaschene.
Der hat sie kennengelernt, als sie ihre Kneipe hatte. Und da war er der König. In seinem Gericht war er kein König. Und dann kam nachher der Feierabend. In seinem Gericht hatte er seine tollen Kollegen und seine Kantine und seine Fachgespräche und so weiter. Und dann schlug die Uhr und dann kam die Kneipe. Und dann kam seine Martina. Und die hat mit den Riesentitten ihm den Kopf verdreht. So war das. Naja, und dann kamen die Ausflüge, die sie dann gemacht haben. Die Martina, die kannte Hinz und Kunst auf der Reeperbahn, die war schon in dieser berühmten Ritze, Barfrau, so eine Boxerkneipe da. Rainer war das Gegenteil von einem Boxer. Rainer war ein Weichei. Der einzige Sport, den er sich leistete, seine Mutter einmal in der Woche zu besuchen. Nun, das war eine völlig andere, neue Welt für ihn. Hat er sich wahrscheinlich immer gedacht, ja, ich kenne etwas, was meine Kollegen nicht kennen. Ich bin in einer ganz besonderen Welt.
Die Kneipe, in der Rainer Martina trifft, ist gegenüber vom Italiener, wo Michi manchmal mit Rainer Abendbrot isst.
Das war früher mal das Ahoi. Da hieß der Besitzer hieß Pimmel. Martina war eine ehemalige Angestellte, die nachher den Laden übernahm. Und dann war das natürlich, dass Rainer dann auch immer da auftauchte. Ne? Klingt blöde, ne? Aber er hat sie gebraucht, weil sie immer noch auch eine Person war, die ihm gesagt hat, Rainer macht erst mal dieses. Und dann hat Rainer es gemerkt. Ja? Du, ich will dir sagen, du kannst nicht mal dieser Frau böse sein. Weil Martina ist ein Kiezmädchen. Und die Mädchen vom Kiez, die haben das nun mal gelernt, so und so zu sein. Die hat nie was anderes gelernt. Die hat nie gemerkt, dass man auch anders sein kann oder dass es auch schön sein kann, nicht so zu sein.
Auf Fotos mit der Frau seiner Sehnsucht schiebt der dickliche Rainer die Schultern zurück und lächelt in die Kamera. Das tut er selten.
Er hat nie gesagt, ich habe Schmerzen im Herzen. Das hat er nicht gesagt. Er hat aber, wenn er über Martina sprach, immer den Eindruck gemacht, dass er dabei sehr unglücklich sei.
Und dass er doch im 7., 8., 9. Jahr noch immer für sie schwärmt.
Das hat ihn umgebracht.
Martina, auf die er so gebaut hat, die hat zu mir gesagt, so triumphierend, wir verloben uns. Wir verloben uns. Ist das so? Da weiß ich ja gar nichts davon. Ja, sie war immer so, als wenn sie einen Trumpf auf mich ausüben wollte. Du hörst ja über ihn gar nichts mehr zu sagen. Wenn wir das wollen, dass wir uns verloben, dann verloben wir uns. Da fragen wir dich doch nicht nach. So ungefähr kam es mir immer vor.
Das war immer nur so ein Hinhalten, Hoffnung und dann wieder Enttäuschung und dann wieder Licht am Himmel und dann wieder doch nicht.
Er würde auch jetzt immer noch sagen, lass das so, wie es war und mach das nicht schlecht, das war alles in Ordnung und so, und das weiß ich. Ja, da kann man wirklich nichts machen, und auch wenn man auch mal was vielleicht gesagt hat, also Mensch, du hast doch gar nicht so die Chancen. Nein.
Ja, dieser Klassiker von dem Professor, der sich da in so ein Mädchen aus der Szene verliebte. So kam mir das manchmal vor.
Den schwerfälligen Professor Unrat, meinte er, im Roman von Heinrich Mann.
Ein ungleiches Paar.
Oder Emil Jannings dann im Film Der blaue Engel. Wie er sich der Dietrich an den Hals wirft und für sie zahlt und springt.
Wendy, wo gehst du jetzt längs?
Martina, dunkler als Marlene, älter, doch genauso fordernd und lebenslustig.
Geld. Ich sage mal laut, Geld, nicht? Und wenn man dann zwei Töchter hat, die eine ist im asozialen Heim und die andere, die ist also auch so ein bisschen krank im Kopf. Und die kosten auch Geld. Und ja, wo soll denn das Geld herkommen nur, wenn man nicht so einen guten Freund hat wie unseren Rainer, nicht?
Von Schulden ist die Rede. Viel zu hoch für einen bescheidenen Beamten im höheren Dienst.
Und der Frau gebe ich noch eine Vollmacht. Die hat mich so überrumpelt, wissen Sie.
Das war ihre Schusseligkeit, aber...
Meine Schusseligkeit.
Ja.
Ich hätte ja sagen können, was geht sie das an?
Mal ist sie durch Kneipengardinen zu sehen, im Herzen einer Männerrunde. Dann mit Schürze und Kelle in einer Obdachlosenküche. Hier und da ist ihre Stimme auch am Telefon. Dann wieder nichts.
Sie hat immer ihn warten lassen. Er hat so oft bei ihr geklingelt, sie hat gar nicht aufgemacht. Und wenn sie da war, dann hat sie Kranke markiert und all sowas.
Die hat woanders rumgevögelt immer. Immer. Das weiß ich ja selbst.
An so einen muss mein Junge geraten. Warum haben sie nicht besser aufgepasst?
Weil er sie mir auch nicht offenbart hat. Der Rainer Hilde war der Letzte, der seine Freunde gefragt hätte, ob sie ihm helfen können.
Der hätte, ja.
Hätte er nie
das
gemacht.
Das hätte er auch nicht gemacht. Nein. Nee, das weiß ich auch. Als kleiner Knirps hat er sich schon von Mädchen schlagen lassen. Und dann sagt die Nachbarin, lassen Sie doch den Rainer nicht immer mit der Bärbel spielen. Die haut ihn immer.
Die Martina hat ihn nicht mit der Peitsche gehauen, die hat ihn anders gehauen. So war das.
Die hat ihn rausgeschmissen, der stand 2 Stunden vor der Tür, die hat die Klingel ausgeschaltet. Ja. Er hat draußen geklopft, Er hatte nämlich seinen Schlüssel drinnen vergessen. Ja. Rainer muss auch so eine Art
masochistisches einen Hang gehabt haben. Weil wie kann man sich so behandeln lassen von einer Frau und trotzdem immer noch der Frau hinterherrennen?
Dreimal im Jahr rumort es auf dem Heiligen Geistfeld, rings um den Bunker. Der Dom, ein Volksfest, so groß wie eine Stadt. Gleich hinter dem Amtsgericht. An Freitagen reißt abends Feuerwerkskrach, Rainer aus Rotwein tief im Schlaf. Punkt 11 fallen die wirren Lichterstraßen ins Dunkel. Und nach einem Monat ist es aus.
Ich habe das im Radio gehört, dass Menschen im Winter, und wenn sie nicht raus können, zum Beispiel hier wegen des Glatteises, er ist ja auch mal gestürzt und kam dann wohl auch kaum wieder hoch, dass sie dann depressiv werden.
Uli, arbeitslos und Fotograf.
Und dann hätten wir mal so einen Krisenstab machen müssen und hätten sagen müssen, so jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen und kümmern uns um Rainer. Und wir haben auch gemerkt, dass er, das habe ich gemerkt, dass ich mir auch Sorgen mache und er abbaut. Ich kann nur sagen, ich habe ihn nicht zu einem ersten Glas Wein verführt. Ich war auch hier auf dem Entzug hier in Hamburg. Überall wurde hier getrunken, die ganzen schönen Gartenlokale und die Werbung. Ja, und die Feiern. Ich finde das auch irgendwo unverantwortlich, wenn so ein Lokal schon um 9 oder um 10 aufmacht, ne, und da Alkohol getrunken wird. Ne. Also wenn ich eine Frau hätte und würde auf einer Insel leben, hier auf einer friesischen, dann müsste ich gar nichts trinken. Ne. Nur eben hier ist es eben wirklich was anderes. Ne. Durch Genuss von Alkohol wird man auch lockerer und dann kann man auch auf andere zugehen. Wenn Rainer dann bei einer Live-Musik plötzlich tanzte, ne, dann wurde er zum Beispiel von einer Frau aufgefordert und dann war er ganz gelockert und tanzte ganz fröhlich. Ne. Aber er musste wahrscheinlich angesprochen werden. Ja. Es gibt so ein Lied von den Beatles, Wasn't he a most peculiar man? Ja, also er hatte nicht so viele, die mit ihm Kontakt hatten, außer im Lokal. Ne? Und das wollte ich ja eben ändern, indem ich sagte, wir unternehmen Reisen, wir machen, wie ich das kannte von früher, Fotoausflüge. Wenn man dann mit offenen Augen rumläuft, dann entdeckt man was und freut sich daran. Ja.
Fotos gemacht hat Rainer schon als Kind. Märchenhausdetails, antike Töpfe, Pflanzen im kleinen Garten. Keine Menschen. Anders als Uli.
Eines Tages kam er an und sagte, ja, guck mal hier, ich habe was Neues entdeckt. Ich mache jetzt Pfützenfotografie. Da spiegelte sich in den Pfützen das Amtsgebäude und das sah sehr schön aus.
Morgens mit den frühen Amseln geht Rainer die Straße entlang. Am Brahms-Kontor vorbei, mit dem Elefanten und den tanzenden Männern aus Bronze, an Bäumen des Waldparks vorüber und durch das hohe Portal in sein Gericht.
Er hat schön gehabt. Er brauchte ja nur bestimmen, das und das möchte er haben. Und es wurde dann alles reingestellt.
Er hat, glaube ich, zwei Pflanzen, zwei Töpfe da gehabt.
Sein Eierkocher, sein Teekocher.
Sein Teekocher.
Und ein Toaster bestimmt.
Und ein Toaster.
Und ein Toaster. Das war eines der besten Büros in dem ganzen Riesengericht.
Er hatte ja eine richtige Sitzecke da.
Das war ein Palast.
Er musste ja auch Leute empfangen, mit denen er sprechen musste.
Ja, ja.
Irgendwann hat er sie aufgegeben, die Idee von einem üblichen Zuhause. Er lässt den Kühlschrank aus seiner Wohnung aus dem 4. Stock das schmale Treppenhaus hinuntertragen, lässt ihn ins Auto laden und ums Eck fahren, vorbei an der Statue mit dem Knaben auf dem Elefantenrücken. Dann steht der private Kühlschrank in seinem Büro.
Zu Hause auf dem Sofa.
Er hat sich keine Socken gewaschen. Wunderbare, teure Socken dabei, die ich immer gekauft habe und habe sie ihm dann mitgegeben. Und da hat er eine große Tragetasche voll, die wollte ich ihm dann waschen. Und da sage ich, bring mir jetzt deine Socken endlich mit. Und dann sagt er, die kann ich dir gar nicht mehr mitbringen. Ich sage, wieso denn nicht? Die hat Martina alle weggeworfen. In Aschanne. Ja, sie war einmal bei ihm oben und hat einmal angeblich sauber machen wollen. Und da hat sie gleich so gründlich sauber gemacht, dass sie diese Tragetasche voll Socken, ich meine, die schmeiße ich doch nicht einfach weg.
Martina ist die Einzige, die Rainers abgegriffene Jugendstilwohnung einmal auch von innen sieht. Niemand sonst. Hilde war zuletzt vor 20 Jahren da, als ihre Arme noch tragen und kehren konnten.
Ich konnte ihm ja immer nur helfen bei jetzt also Problemen, die er aus seiner Wohnung auslagern konnte. Aber ihm war mit der besten Absicht der Welt, ihm war sehr schwer zu helfen, weil er wollte auch irgendwie nicht. Der wollte gar nicht, dass du ihm hilfst.
Ne? Rainer in seiner Mietwohnung im vierten Stock lebt so, dass es ihn selber graust.
Er hat sich Unterwäsche gekauft, hat die getragen, bis sie dreckig war und hat die dann in der Wohnung auf den Haufen geschmissen. Der hat die nicht gewaschen, sondern der hat sich ökonomisch von ihm tragbar neue Unterwäsche gekauft. Ne? Ich sag mal, man nennt die Leute Messis, ne? Oder so, ne? Die also so, ja.
Ein Tabu so groß wie ein Mietshaus. Rainer, ein Messi.
Also ich war mal bei einem Messi in der Wohnung. Der konnte gerade noch von der Haustür zum Bett gehen. Alle beiden Balkons waren vollgestellt. Im Flur hingen schon die Fahrräder von der Decke. Rainer war auf gar keinen Fall ein Messi. Ein Zimmer war, da war kaum was drin. Es stand relativ leer. In einem Zimmer war eine Couch und ein Wohnzimmertisch. Und dann gab es noch dieses Bücherregal. Also da er zu Hause ja fast keine Speisen zu sich nahm, außer mal ein Brötchen, fiel also auch das ganze Thema Geschirr weg. Ne? Sodass er, also wenn es um etwas geht überhaupt, dann eben um Kleidungsstücke oder eben um Flaschen, die leer zum Container müssen. So, mehr war da nicht.
Das Chaos in Kopf und Küche wächst und wächst.
Doppelleben will ich nicht sagen, ne? Aber für uns war Rainer der korrekte Mensch, mit dem man sich super unterhalten konnte. Und dass er dort Hilfe brauchte, die er ja auch hätte bezahlen können zum Beispiel, ne? Das habe ich nicht gewusst. Wir haben uns immer irgendwo anders verabredet.
Und doch berät er beim Mieterverein die Ratlosen bis zum Schluss.
Wartung der Rauchmelder, grundsätzlich Tätigkeit der Hausverwaltung, da der Vermieter nach § 535 Absatz 2 die Mietsache in vertragsgemäßem Zustand zu halten hat.
Der hat jahrelang nur mit kaltem Wasser geduscht, weil sein Boiler kaputt war, aber er nie einen Techniker in seine Wohnung reinlassen wollte.
Geduldig wie ein Lamm.
Ach, es war traurig, wie mein Sohn gestorben war. Ich kannte die alle gar nicht, gar keine Ahnung gehabt. Warum habe ich euch nicht kennengelernt?
Hilde, das sage ich Ihnen aber jeden zweiten Tag. Er war auch ein Großzügiger. Was trinken wir jetzt? Dann haben sie alle Hurra geschrien. Diese Leute sind zum Teil, zum großen Teil sogar, Lumpen, sag ich mal. Und freuen sich immer, wenn einer reinkommt, der Geld in der Tasche hat. Und das war dann Rainer.
Und mein Sohn, der war immer so gutgläubig.
Rainer aus der Märchensiedlung kommt, wie Hans im Glück, mit einem Klumpen Gold von der Arbeit und verliert den Reichtum auf dem langen Weg Stück um Stück.
Rainer war einfach, ich glaube, durch seine Erziehung so, den tritt irgendjemand von hinten in die Kniekehlen. Rainer knickt ein, der macht sich nicht gerade, der wehrt sich nicht. Ne? Auch obwohl dieser Betrüger da war, der das Geld abgenommen hat, der wirklich in die Kneipe kam und behauptete, Rainer, du schuldest mir, ich glaube 100 Euro, hätte er ihm angeblich geliehen. Ne? Rainer brach in Schweiß aus und hat Geld abgeholt, um den Mann zu bezahlen. Mann. Da gab es Erpressungsgeschichten. Leider hat Rainer die Schreiben weggeworfen. Ist er nie dazu übergegangen, also auch mal jetzt bei der Polizei Anzeige zu erstatten, um diesem Treiben ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ne? Ein Mann, dem er vorher geholfen hat.
Der ist zu seinen Vorgesetzten gegangen, hat ihn angeschwärzt, dass er getrunken hat und dies und das. Also das war ein ganz schlechter Mensch, muss ich dazu sagen.
Und Rainer, der Rechtspfleger, wehrt sich nicht. Nicht einmal, als er bei seinen Vorgesetzten denunziert wird.
Der Chef hat Rainer gefragt, ob er diesem Typ Hausverbot geben soll. Und das hat Rainer wieder in seine Anwandlung.
Das muss nicht sein, hat er zu ihm gesagt.
Mensch, hat er gesagt, ja. Das muss ja nicht sein.
Der Freund aus der Flasche.
Man denkt manchmal, man könnte manches anders machen, aber ob es anders würde, weiß man nicht.
Warum er zunehmend alkoholabhängig wurde, weiß ich nicht. Ein Grundbestand eigentlich nicht. Er war mit seinem Beruf zufrieden, er war mit seiner Musik zufrieden.
Hauptsache keine Unruhe in der Familie.
Ja, Hauptsache ist alles.
Hauptsache ist alles in Ordnung, ja, ja. Und deswegen durfte man auch nichts sagen, wenn man Probleme hatte. Bloß keine Probleme, bloß keine Probleme. Richtig?
Ja.
Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg spricht dem Justizamtsrat für die während 40-jähriger treuer Pflichterfüllung geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus. Präsident des Senats Ole von Beust, Hamburg, den 1. April 2007.
Im Jahr seines 40. Dienstjubiläums fällt Rainer aus. Er nennt es Pause, soll auf Wunsch der Dienstherren eine Therapie machen. Trinkt nur Wasser. Dann wieder siegt der Geist aus der Flasche. Gespräche mit Vorgesetzten folgen. Schon am Vorabend hat Rainer Schweißperlen auf der Stirn.
Zum Schluss ist er vorzeitig gegangen, freiwillig, mehr oder weniger freiwillig, aber auf jeden Fall nicht im Rahmen einer Zwangsversetzung in den Ruhestand, wie es mal angedacht wurde. Wäre eines Tages denkbar gewesen, ihm einen Betreuer an die Seite zu stellen. Das wäre möglich gewesen, durchaus, ja. Soweit wie ich das mitbekommen habe, war er dann ja irgendwann auch nicht mehr in dem festen Kreis der Musiker des Juristenorchesters.
Niemand fragt Rainer. Und er erzählt auch nichts von sich aus. Der Mann, der die Flöte so liebt, nimmt sie immer seltener aus dem Kasten.
21. Januar hatte er Geburtstag. Und ich glaube, Ende Februar wäre Ende für ihn gewesen, wäre er im Ruhestand gewesen. Ja. Er hat immer auch davon gesprochen, jetzt muss ich ja mein Büro auflösen.
Das letzte Mal, als ich ihn sah, da ging ich an der kurzen Ecke vorbei, an dem Lokal. Plötzlich klingelt mein Handy, dann sagt er, Uli, warum gehst du denn hier vorbei? Hast du mich nicht gesehen? Die letzten Worte, die ich also von ihm hörte, Uli, hast du mich denn nicht gesehen?
Dann geht Rainer seine 4 Treppen nicht mehr runter.
Lieber Michi, meinen herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag.
Eine Kurznachricht aus seinem Handy.
Ich sah dich vorhin im Vorbeigehen, wollte aber kein Aufhebens machen. Nicht jedes Geburtstagskind liebt das Jahr, ich zumindest nicht. Jetzt möchte ich aber nicht mehr runter, um dir persönlich zu gratulieren. Habe neben Alkoholsucht auch noch Dünnpfiff heute. Verzeih mir bitte, dein Rainer.
Und dann rief er eines Morgens an. Gila, kannst du mir Brötchen und hochbringen? Sag ich, ja, mache ich, komm gleich. Fertig gemacht, die Brötchen geholt. Rainer, sag ich, stell dir alles vor der Tür. Hat ja keiner die Tür aufgemacht. Und bin wieder runtergegangen.
Der ist umgefallen vor Kummer. Der hatte in seinem Kopf, nicht in seinem Bauch, Kummer.
Kummer?
Ja.
Ja, das.
Daran ist er gestorben.
Das weiß ich, ja. Aber ich konnte ihr nicht hinkommen. Er hat mich zuletzt angerufen. Und das habe ich noch immer im Ohr. Und das wird auch ewig bleiben. Ich gebe mir so viel Schuld an dem Ganzen.
Die Kneipe ruft er an, die Mutter. Aber nicht die 112, als er am Boden liegt.
Er hat gesagt, Mutti, ich kann nicht mehr. Tschüss. Das waren seine letzten Worte. Da hat er mich mit letzter Kraft morgens um 7:30 angerufen. Mutti, ich kann nicht mehr. Und da hätte ich sagen müssen, kann ich dir denn jemand schicken? Habe ich nicht getan. Und wie ich mir Vorwürfe mache, dass ich nicht auf eigene Faust die Johannita oder wen angerufen hatte.
Dann habe ich durch den Briefschlitz geguckt, da lag er denn. Ja, dann ging das Feuerwehr und alles. Oder war er dann schon tot?
Trauriger Abschied von Rainer Bastenhorst, der völlig überraschend verstorben ist. 1986 kam er zu unserem Verband und war neben seinem Beruf am Amtsgericht Hamburg als Berater tätig. Die Mitglieder schätzten ihn wegen seiner feinen, stillen Art. Rainer, wir vermissen dich. Deine Kolleginnen und Kollegen vom Landesverband Hamburgischer Mieterschutz.
Immerhin waren auch der Vizepräsident und der Präsident des Amtsgerichts auch da. Die gehen bestimmt nicht zu jeder Beerdigung.
Gut, wir haben dann erfahren, dass es ein ganz normales Organversagen war, wie es bei Alkoholikern schon mal vorkommt. Aber es kann doch einfach sein, dass jemand da sitzt, seine Flasche sowieso neben sich stehen hat und sich sagt, und jetzt trinke ich aber so richtig. Und egal, was dann passiert, dass man also nicht mit dem Vorsatz herangeht, aber das, wie man in der Juristerei so schön sagt, es billigend in Kauf nimmt. Ne?
Aber er ein großer, kräftiger Mann. Deswegen war ich so sprachlos, dass es so plötzlich kommen die Polizisten hier eines Abends und sagen, ihr Sohn ist gestorben. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Es kann ja nicht sein. Ich habe ihn doch vor vier, fünf Tagen noch gesehen. Und jetzt soll er schon tot sein. Der war doch gar nicht krank. Was war denn das bloß? Herzversagen. Ja, was soll ich darum mir vorstellen? Herzversagen. Deswegen, manchmal denke ich mir, ob sie ihm irgendwas ins Essen getan haben, weil das so plötzlich ging. Viel kann ich davon gar nicht sagen, weil ich gar nicht genug mit ihm zu tun hatte. Bastenhorst?
Hier ist Mode. Ich werde immer ganz genau Bescheid wissen, wie es Ihnen geht.
Sie sollen doch nicht das Geld so rauswerfen.
Nein, das ist ja auch in Ordnung.
Es gibt ja noch viel Arbeit drumherum.
Ja, natürlich.
Ist denn die Leiche schon verbrannt?
Die Urne habe ich schon hier, ja, ja.
Ach so, die haben Sie schon?
Ja, ja.
Ach so.
Bitte, ich wünsche Ihnen eine schöne, geruhsame Nacht.
Danke, wünsche ich Ihnen auch.
Schlafen Sie schön.
Sie auch.
Und gute Träume. Okay, alles klar?
Ja.
Bitte, schöne Nacht wünsche ich Ihnen.
Tschüss.
Rainer aus der Märchensiedlung. Drei Leben eines Beamten. Feature von Paula Schneider.
Als Rainers Mutter Hilde stirbt, ist heller Frühsommer. Ein paar Tage Krankenhaus. Der Fuß, nichts Schlimmes. Und dann ein staunendes Gesicht.
Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff und Tom Vogt. Flöte Katri Carlsen. Regie und technische Realisation Helmut Kopetzky. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2012.